zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt, und da es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesu laut: Eli, Eli, lama asabtami. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, die sprachen: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viele. Als aber der Hauptmann und die, die mit Jesus bewachten, das Erdbeben sah und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und es waren viele Frauen da, die von ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Soweit dieser Karfreitagstext. Wir hören jetzt auf die Predigt von Jochen und ihr seht auch, dass wir nach der Predigt auch noch Abendmahl haben werden und das wird der Jochen auch übernehmen.
Karfreitag ist ein sehr, sehr ernstes Geschehen. Ein Geschehen, das uns sicherlich auch immer wieder zum Nachdenken, zur Stille führen soll, zu einem ernsten Nachdenken führen soll, wenn wir uns mit dem Inhalt dieses Feiertages beschäftigen. Und das fällt vielen Menschen schwer. Vielen Menschen fällt es schwer, einmal den Blick auf so etwas zu richten, was ein Stück weit sperrig ist, ein Geschehen ist, was für uns auch schwierig ist, sich dem zu nähern. Und es ist wirklich so, das, was an Karfreitag passiert ist, das, was Jesus dort geschehen ist, was er erduldet, was er erlitten hat, das ist etwas, was keiner von uns wirklich sich vorstellen kann, was keiner wirklich nachvollziehen kann. Keiner von uns kann sagen: Ich verstehe, wie das ist. Das ist etwas, was unseren Erfahrungshorizont Gott sei Dank sprengt. Aber es fällt uns schwer, weil dieses Geschehen an Karfreitag mit uns Menschen aufs Engste verbunden ist. Da geschieht nicht irgendetwas ein Unfall in der Geschichte der Menschheit, wie es viele Unfälle, wie es viele Katastrophen, wie es viele Fehlurteile und viele Grausamkeiten in dieser Welt schon gegeben hat und noch immer geben wird. Sondern dieses Geschehen, das, was an Karfreitag dort passiert ist, hat zutiefst mit uns, mit jedem Einzelnen von uns zu tun. Ein grausames Geschehen wird uns berichtet. Und zunächst einmal sehen wir in diesem Geschehen, wozu Menschen fähig sind. In diesem Geschehen wird uns vor Augen geführt, wozu wir Menschen fähig sind, wie weit die Gottesferne uns Menschen gebracht hat. Die Macht der Sünde, die Macht des Todes, die regiert in diesem Geschehen scheinbar. Und sie regiert bei Juden und Heiden, bei Priestern, bei Zeloten, bei dem gemeinen Volk, ja selbst bei den Jüngern regiert die Macht der Sünde. Alle haben ihn verlassen. Alle sind weggelaufen. Und da stehen die grausamen Hinrichter, diese Soldaten, die ihr Handwerk ausüben. Hier wird ja nicht einfach zufällig jemand umgebracht, sondern das, was hier passiert, das hat seinen Plan, das hat seine Ordnung. Da ist eine To-Do-Liste, die dahinter steht. Da sind die Handwerker des Todes am Werke, die nach einem ganz vorgegebenen Schema einen Menschen umbringen, planvoll, mit ganz genauen Schritten, wie das zu erfolgen hat, bis zu dem Ziel hin, dass ein Mensch vor allem besonders qualvoll stirbt. Das ist das Ziel der Kreuzigung, dass ein Mensch besonders qualvoll stirbt. 1000 andere haben vorher den Kreuzestod erlitten und noch Tausende werden es nach der Kreuzigung von Jesus sein. Aber hier stirbt nicht irgendeiner. Hier stirbt nicht irgendeiner, nicht ein Rebell Roms, den man schmachvoll hinrichtet. Pilatus findet nichts Böses an ihm. Und so hat er die hohen Priester gefragt, was hat er denn Böses getan? Und Pilatus muss bekennen, ich finde keine Schuld an ihm. Und er wäscht seine Hände. Um seine Hände nicht schmutzig zu machen. Und trotzdem, auch bei ihm regiert die Macht der Sünde. Aus Feigheit verurteilt er Jesus zum Tode. Und nun hängt Jesus dort am Kreuz. Verlassen. Verlassen von allen. Ganz alleine hängt er am Kreuz. Und die unter dem Kreuz stehen, die versuchen, die größtmögliche Distanz zu haben, durch ihren Spott, durch ihren Hohn, versuchen sie sich diesen Jesus, dieses Geschehen vom Leibe zu halten. Er ist dort ganz einsam und verlassen am Kreuz. Und wisst ihr, das Interessante ist, obwohl Jesus dort so einsam und verlassen am Kreuz hängt, ist er mitten unter uns. Er ist nämlich mit denen, die hinter dem Vorhang sind. Er ist mit denen, die keinen Zugang zu Gott haben, denen der Weg ins Heiligtum versperrt ist. Er ist mit denen hinter den Vorhang, die die Heiligkeit, die Herrlichkeit, die Reinheit des lebendigen Gottes überhaupt nicht aushalten können. Mit ihnen ist er hinter dem Vorhang, weil wenn Sünder mit der Heiligkeit, der Reinheit und der Herrlichkeit Gottes konfrontiert werden, können sie dort nicht bestehen. Jesus ist mit denen hinter dem Vorhang, die des Todes sind, die im Todesschatten sind. Er ist mit denen und er bleibt bei denen, die nicht wissen, was sie tun. Er bleibt bei ihnen. Die, die sich in ihrer Sünde und in ihrer Schuld verrannt haben, die nicht wissen, was sie tun, die manche sogar davon ausgehen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass sie das Richtige tun und blind sind für ihre Gottesferne, die sie umgriffen hat. Jesus, der Sohn Gottes, hält es bei ihnen aus, einsam und verlassen am Kreuz. Einsam und verlassen am Kreuz ist er denen am nächsten, die fern sind von Gott, denen der Weg zu Gott versperrt ist. Als die hohen Priester und der Hohe Rat ihre Wache, so ein paar Kerle mit Knüppeln, die Tempelpolizei, die war nicht so gut ausgerüstet wie die Römer, wie die römischen Soldaten. Als die nach Gethsemane gehen, um Jesus zu verhaften und Judas, seinen Rabbi, seinen Lehrer, mit einem Kuss verrät, da nimmt einer der Jünger, in Matthäus wird sein Name nicht genannt, wir wissen, es ist Petrus, und er haut dem einem dieser Soldaten, so kann man sie eigentlich gar nicht nennen, haut ihm das Ohr ab. Und Jesus sagt, steck dein Schwert ein. Weißt du nicht, dass ich 12 Legionen Engel rufen könnte, dass mein Vater sie mir sendet, damit ich mich mit euch überhaupt nicht abgeben muss? 120.000 Engel, 120.000 Engel hätte unser Herr rufen können, damit er nicht unter den Sündern bleiben muss, damit er nicht für die, die Gott fern sind, ans Kreuz geht. Und selbst am Kreuz wird er noch geschmäht. Wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, so steige er herab vom Kreuz und helfe sich selbst. Was für eine Versuchung. Was für eine Versuchung. nicht dort zu bleiben. Jesus ist mitten in der Gottverlassenheit und Gottesferne. Er ist mitten im Todesgeschehen. Er ist der, den die Wucht der Sünde, Paulus spricht von der Macht der Sünde, dass sie den Lohn, ihr Lohn ist der Tod, dass er diesen Tod auf sich nimmt in Stellvertretung für uns. Jesus ist in der Mitte derer, in ihrer Mitte, im Zentrum derer, die den Zugang zu Gott verloren haben. Und wisst ihr, das ist das Verrückte, das Wahnsinnige, was so schwer beieinander zu denken ist. Das Allerheiligste ist mit einem Vorhang versperrt. Mit einer gewaltigen Tür ist der heilige Bereich, eine Riesentür im Tempel, eine, ich weiß nicht, 4-5 Meter hohe Tür, eine gewaltige Tür, die im Tempel das Allerheiligste abtrennt. Und dahinter dieser Vorhang, das Allerheiligste, das ja niemand als sündiger Mensch in dieses Allerheiligste hineingeht. Und dabei ist der Sohn Gottes, der Sohn Gottes am Kreuz mitten unter den Sündern. In ihrer Mitte. Das ist ja dieses Paradoxe bei Gott. Dieses Paradoxe, was wir gar nicht zusammendenken können, dass der heilige Gott, zu dem wir keinen Zugang haben, dass dieser heilige Gott zu uns kommt und in unsere Mitte ist, und dort, wo das Sündersein am größten tobt, da ist der Herr. Und wisst ihr, was das für uns bedeutet? Dass Jesus uns aushält. Dich und mich aushält. Viele Menschen denken, wenn sie gefallen wären, wenn sie schuldig geworden wären, dann wäre Gott von ihnen weit weg. Nein, genau da ist Jesus an deiner Seite. Genau da ist Jesus an deiner Seite, wo du am tiefsten gefallen bist. Weil er für dich und für mich gelitten hat. Weil er stellvertretend das Opfer auf sich genommen hat, die Schuld bezahlt hat. Das Neue Testament hat so viele Bildsprache, um dieses Geschehen irgendwie begreifbar zu machen. Es gibt so viele unterschiedliche Auslegungswege, die uns immer wieder das eine öffnen sollen, dass er für uns gestorben ist. Aber dass er für uns an unserer Seite ist. Und so könnte man sagen, die Gegenwart Gottes unter den Sündern. Und selbst bei denen, die ihn verspotten, die ihn verhöhnen. Zwei Räuber haben ihn verhöhnt. Einer scheint hinterher nochmal die Kurve gekriegt zu haben. Das ist eine andere Predigt. Wisst ihr, die Juden, das Volk Israel wusste, dass die Sünde die Trennung von Gott bedeutet. Alle sind sie getrennt von Gott. Der hohe Priester musste für sich selbst am großen Versöhnungstag opfern, wenn er einmal dorthin ging. Und letztendlich ist dieser Vorhang nur ein Zeichen dafür, dass wir als sündige Menschen die Herrlichkeit, die Reinheit und die Heiligkeit, diese drei Dinge, die Herrlichkeit, das ist sein Lichtglanz, das ist ein gleißendes Licht, bildlich gesprochen, dass du dieses Licht niemals aushältst. Die Reinheit und die Heiligkeit, die sich nicht mit Sünde verbinden kann und trotzdem dieser Paradigmenwechsel, dass dieser Gott in Jesus Christus Gestalt gewinnt und unter uns Sündern ist. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, und auch die anderen wissen nichts, was er verkehrt gemacht hat. Pilatus weiß es nicht. Keiner weiß es. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. So solidarisch ist Gott mit uns Sündern. Jesus, der Sohn Gottes, ist mit uns hinter dem Vorhang. Und warum? Damit er uns den Weg frei macht. Damit wir den Zugang zu Gott bekommen. Und wisst ihr, das ist das. Das ist das, was viele Menschen, was sie stört, dieses Sühnegeschehen, dass jemand für mich bezahlen muss, für meine Schuld bezahlen muss, weil wir Menschen es nicht wahrhaben wollen, dass unsere Gottesferne in ihrer Konsequenz den Tod, die Trennung von Gott bedeutet. Das ist für uns zu hart. So schlecht sind wir doch gar nicht. Aber wenn man mal aufs Ganze schaut, wie übel wir Menschen mit uns selbst, mit der Schöpfung, mit unserem Nächsten umgehen. Und wisst ihr, dass unsere Gottesferne letztendlich als Resultat den Tod hat, die Trennung von Gott, das fällt uns so schwer wahrzunehmen oder wahrzuhalten, und dass das Sühne braucht, dass die Sünde ihr Recht fordert. Paulus sagt, der Sünde Sold oder der Sünde Lohn ist ihr Tod. Nicht Gott fordert unseren Tod. Gott will, dass wir leben. Die Sünde fordert den Tod. Die Sünde will mit dem Tod bezahlt werden. Die Macht der Sünde will mit dem Tod bezahlt werden. Und sie erhebt diesen Anspruch. Die Macht der Sünde, sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, sie erhebt den Anspruch, dass ihr Lohn der Tod ist. Und deswegen der Loskauf durch Christus. Jesus bezahlt den Sold der Sünde. Das, was die Sünde fordert. Er bezahlt. Er bezahlt den Lohn, den Sold, indem er am Kreuz stirbt. Und indem er am Kreuz ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wo die ganze Wucht der Gottesferne kann. Der Sohn Gottes ist von Gott getrennt und kann man nicht denken. Aber Jesus schreit, mein Gott, der Mensch Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dort in diesem Geschehen, letztendlich können wir es nicht ausdeuten, geschieht das, was die Bibel ein Opfer nennt oder was die Bibel nennt, dass er unsere Schuld bezahlt hat oder dass sein Blut unsere Schuld, unsere Sünden reinigt. All diese Bilder sprechen davon, dass dieses Sühnegeschehen etwas ist, was notwendig ist, damit wir wieder als Menschen den Zugang in die Gegenwart Gottes haben. Das Recht, das die Sünde fordert, nämlich dieses Recht, dass der Tod, darauf hat sie das Recht, dem ist Genüge getan. Sein Blut macht uns rein von aller Schuld. Und er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und wisst ihr, und jetzt passiert das. Als Jesus den Lohn der Sünde bezahlt, da hat die Sünde kein Anrecht mehr auf uns. Der Vorhang zerreißt. Der Vorhang zerreißt im Tempel von oben nach unten. Die Sünde hat ihren Anspruch, ihr Anrecht auf uns verloren. Deswegen zerreißt der Tempel, der Vorhang im Tempel, weil der Zugang zu Gott frei ist. Und so sagt der Apostel Paulus in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Du und ich, wir dürfen zu Gott kommen, weil Gott in Jesus zu uns gekommen ist. Dürfen wir zu ihm kommen. Und immer wieder werde ich an das eine Lied erinnert, was wir bei Pro Christ immer gesungen haben, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Der Zugang, der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum, heißt es in einem anderen Lied. Der Zugang ist offen. Und wenn wir zu Gott kommen, dem lebendigen Gott kommen. Wisst ihr, was dann passiert? Wir kommen niemals als Tote. Und wir kommen auch nicht als die, die den Tod verdient haben. Nämlich, das wurde für uns erledigt. Sondern wir dürfen kommen als die, die Gnade, in einer Gnade stehen wir, nämlich die Gnade, Kinder Gottes zu sein. Und wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wisst ihr, das wird hier in unserem Text deutlich gemacht. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Erde bebt, der Fels wird gesprengt, die Gräber können die Toten nicht halten. Der Vorhang ist zerrissen, es ist vollbracht. Die Tür zur Gemeinschaft ist offen. Und Jesus hat das in einem Ich-Bin-Wort ganz einfach zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird ein- und ausgehen und Weide finden und wird selig werden, Johannes 10. Ich bin die Tür. Und wisst ihr, Jesus ist dieser Zugang. Aber er ist dieser Zugang für uns, weil Gott in Jesus hinter diesen Vorhang gekommen ist, an unsere Seite. Und er holt uns auf, von der einen Seite auf die andere, nämlich in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und deswegen feiern wir heute Morgen das Mahl. Deswegen feiern wir das Mahl. Wir feiern das Mahl, weil Gott in Jesus Christus, und wisst ihr, das ist mir so wichtig, man kann Gott nie ohne Jesus denken. Gott in Jesus Christus, dieser Gott, der sich in Jesus Christus uns offenbart, dieser Gott, der hat das alles unternommen, damit er mit dir und mit mir Gemeinschaft hat. Dass wir zu seinem Tisch Eingeladene sind. Dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Dass wir Zugang haben dürfen zum Leben, zu seiner Herrlichkeit. Niemals verwehrt wird. Jesus hat den Zugang zu Gott freigemacht, dem Vater. Und dieser Zugang ist offen, weil er mit uns Gemeinschaft haben will. Und wenn du heute Morgen dieses Mahl nimmst, dann darfst du wissen, Jesus hat sich für dich gegeben. Und er liebt dich und er will nur eins, dass du zu ihm gehörst. Und darüber sich zu freuen, darüber dankbar zu sein, das wollen wir heute Morgen tun. Im Hebräerbrief in Kapitel 10 heißt es, weil wir denn nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Merkt ihr was? Weil wir nun die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, nämlich in die Gegenwart Gottes. Das ist das Heiligtum. Weil wir Zugang haben in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als den neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Gewissen und los von dem, besprengt in unseren Herzen und mit reinem Wasser. Das ist ein Bild für die Taufe. Wir dürfen jetzt zu dem Tisch des Herrn treten. Und wir dürfen kommen.